12. August. Grönländische See.
Samantha Crowe legte ihre Notizen aus der Hand und schaute hinaus. Der Superstallion ging schnell tiefer. Eine steife Brise rüttelte den 30 Meter langen Transporthubschrauber durch. Er schien auf die helle Plattform im Meer zuzufallen. Und Crowe fragte sich, wie ein derart riesiges Ding überhaupt die Meere befahren konnte. Und zugleich, wie kann man auf etwas so Kleinem landen?
950 Kilometer östlich von Island lag die USS Independence LHD 8 über dem grönländischen Tiefseebecken. Eine schwimmende Stadt, fremd und schroff, mit der Ausstrahlung eines Raumgleiters aus Alien. 2 Hektar Freiheit und 97.000 Tonnen Diplomatie, wie es die Navy ausdrückt. Der größte taktische Helikopterträger der Welt würde für die nächsten Wochen mein Zuhause sein. Meine neue Adresse würde lauten USS Independence LHD 8. ...75 Grad nördliche Breite, 3500 Meter über dem Meeresboden. Mein Auftrag, ein Gespräch zu führen.
Die Maschine kurfte, mit Schwung drehte der Super Stallion auf den Landepunkt ein und setzte federnd auf. Nur wenige Maschinen waren auf dem Flugdeck zu sehen, eine Leere, die den surrealen Eindruck steigerte. Crowe erblickte eine schier endlose asphaltierte Fläche, 260 Meter lang und über 30 Meter breit. Ein schwerer Geruch von Öl und Kerosin lag in der Luft, heißes Gummi und Salz mischten sich hinein. Und alles wurde von einem scharfen Wind übers Deck gefegt, der an ihrem Overall zerrte. Kein Ort, an dem man gerne reiste. Ein Mann kam auf sie zu, während Soldaten ihr Gepäck ins Freie schleppten. Er führte sie zu dem einzigen Aufbau des Trägers. Wie ein mehrstöckiger, von überdimensionalen Antennen und Sensoren gekrönter Häuserblock entwuchs er der Steuerbordseite. Ihr Begleiter öffnete ein Look und Crowe betrat die Insel, wie der Aufbau im Navy-Jargon hieß. Ein hochgewachsener Schwarzer nahm sie in Empfang, der sich als Major Salomon Peake vorstellte und sie zu einer überraschend geräumigen, ansprechend eingerichteten Kabine führte. Mehr eine kleine Suite. Crowe wartete, bis er die Tür hinter sich geschlossen hatte. Hastig ging sie auf die Suche nach einem Aschenbecher. Sie fand ihn in einem Sideboard, wurstelte sich aus dem Overall und kramte nach den Zigaretten in ihrer Sportjacke. Erst als sie dem zerdrückten Päckchen eine entnommen, sie angezündet und den ersten Zug inhaliert hatte, fühlte sie sich wieder wie ein vollständiger Mensch. Paffend saß sie auf der Bettkante.
Eigentlich war es traurig. 2 Päckchen am Tag waren verflucht traurig und auch, dass ich nicht aufhören konnte. 2-mal hatte ich es versucht, 2-mal nicht geschafft. Vielleicht wollte ich es auch einfach nicht schaffen. Nach der 2. Zigarette ging ich unter die Dusche, schlüpfte in Jeans, Turnschuhe und Sweatshirt, rauchte noch eine und schaute in sämtliche Schubladen und Schränke. Als es klopfte, hatte ich das Innenleben meiner Kabine so gründlich studiert, dass ich eine vollständige Inventarliste hätte anfertigen können. Ich weiß eben einfach gerne Bescheid. Vor der Tür stand nicht Peake. Es war Leon Anawak.
Na, ich sagte doch, wir sehen uns wieder.
Und ich sagte, Sie finden Ihre Wale wieder. Schön, Sie zu sehen, Leon. Der Mann, dem ich mein Hiersein verdanke, richtig?
Naja, ich habe ein bisschen nachgeholfen.
Ich bin die Letzte, was?
Wir anderen sind schon in Norfolk an Bord gegangen.
Ja, ich weiß, aber ich kam einfach nicht weg aus Arecibo. Man soll's nicht glauben, Leon, Aber es kann auch Arbeit machen, ein Projekt nicht zu betreiben. Seti ist erstmal eingemottet. Im Moment hat niemand Geld, um den Weltraum nach grünen Männchen abzusuchen.
Wir werden vielleicht mehr grüne Männchen finden, als uns lieb ist. Kommen Sie. Peak wird in einer Minute hier sein. Er zeigt Ihnen, was die Independence alles drauf hat.